Space Oddity.
So, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Space Oddity, dem Podcast des SFB 1265, Refiguration von Räumen. Ich bin Christopher und sitze hier gemeinsam mit Martina Löw und Eva Korte am Tisch und wir sprechen heute über Multiple Specialities, kenianisch-deutsche Relation. Erstmal zur Einführung, beziehungsweise zur Vorstellung. Martina Löw ist seit 2013 Professorin für Planungs- und Architektursoziologie am Institut für Soziologie an der TU Berlin und auch Sprecherin des SFB 1265 Refiguration von Räumen und leitet gemeinsam mit Jörg Steumann das Teilprojekt BNO3 Smart People. Martina war zuletzt im Juni in Nairobi, beziehungsweise in Kenia. Und Eva Korte ist Soziologin und begleitet schon auch seit der ersten Phase den SFB 1265 und promoviert gegenwärtig Teilprojekt A05 zu Hause, Wohnräume und Selbstbilder der kenianischen Mittelschicht und besuchte zuletzt im Mai 2023 Nairobi. Und das Projekt A05 zu Hause untersucht unter der Leitung von Jochen Kiebel, der jetzt nicht anwesend ist, mit Eva gemeinsam, wie der Prozess des Home- sowie Selfmakings der kenianischen Mittelschicht vonstatten geht, welche räumlichen Subjektivierungsformen sich rekonstruieren lassen und welche Konflikte zwischen Raumfiguren sich im Wohnen ergeben. Und als Einstieg ins Gespräch und auch titelgebend natürlich ist der zentrale Begriff der Multiple Specialities. Der Begriff ist vor allem auch in der zweiten Phase des SFBs nochmal präsenter bzw. bedeutsam geworden. Aber was verstehen wir genau unter dem Begriff Multiple Specialities? Und warum ist der Begriff so relevant oder so bedeutsam für die Untersuchung im SFB?
Ja, vielen Dank für die Frage, Christopher. Der Begriff Multiple Specialities ist für uns vor allem eine Perspektive. Das heißt, es geht nicht darum, Multiple Specialities eng zu definieren, sondern wirklich sich zu jedem Zeitpunkt des Forschens darüber klar zu sein, dass Räume, da sie relational gebaut sind, auch miteinander verflochtene sind. Das heißt, Räume zum Beispiel können so entstehen, dass wir Nationalstaaten gegeneinander abgrenzen, aber diese Nationalstaaten sind zugleich aufeinander bezogene. Also die Grenze relationiert auch nationalstaatliche Räume zueinander. Und darüber hinaus bilden sich natürlich viele Räume über Grenzen hinweg. Räume entstehen dort, weil sie hier anders sind, oder Räume entstehen dort, weil sie ein Hier spiegeln. Räume sind verflochten, das sind Abhängigkeitsbeziehungen. Es gibt nie nur ein Raumkonzept, sondern es gibt immer viele Räume gleichzeitig. Und wenn wir in mehreren Staaten unterwegs sind, in mehreren kulturellen Kontexten forschen, dann muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass wir es bei Raumbildungen eben mit diesen verflochtenen Raumbildungen, mit diesen relationalen Bezügen zu tun haben. Und Multiple Specialities drückt aus, dass wir Räume immer in ihrer Beziehungsstruktur angucken, das heißt auch immer im Plural.
Dankeschön. Was bedeutet das zum Beispiel für den öffentlichen Raum, wenn man öffentlichen Raum immer divers, plural sieht, beziehungsweise liest? Konntest du da zum Beispiel wesentliche Unterschiede festmachen in deinem Feldaufenthalt in Kenia, Eva?
Ja, also als Jochen und ich das erste Mal gemeinsam Anfang 22 nach Nairobi gereist sind, haben wir schnell festgestellt, wie sich der öffentliche Raum in Nairobi anders anfühlt und anders erschließen lässt. Wir haben so angefangen, vom Hotel aus so herumzuwandern und so ein bisschen schlendernd uns viele Gebäude angeguckt und so diese neue Umgebung in uns aufgenommen und haben dann festgestellt, dass das nicht so gut unbeobachtet geht, wie man das vielleicht in Berlin tun könnte, weil in Kenia vor jedem öffentlichen Gebäude Security positioniert ist und wir dann eben auch mitunter mal angesprochen wurden, wenn wir uns länger ohne offensichtliches Ziel irgendwo auf einem Parkplatz aufgehalten haben und Gebäude bestaunt haben. Dazu muss man vielleicht als Hintergrund nur wissen, dass die Sicherheitslage in Nairobi relativ angespannt ist, dadurch, dass Kenia seit 2011 in Somalia eine Friedensmission von der African Union unterstützt und dort gemeinsam mit der somalischen Regierung Terrormilizen bekämpft und eben diese Terrormiliz Al-Shabaab verübt deswegen als Vergeltungsmaßnahme seit 2012 immer wieder Anschläge in Nairobi, auch im Rest vom Land. Und da sind bisher bis über 500 Menschen dabei ums Leben gekommen und sehr viele Verletzte. Und deswegen ist das schwingt eben immer mit im öffentlichen Raum. Das ist mir aufgefallen und daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Das war sehr anders. Was anderes ist natürlich, dass man als weiße Person nicht so in der Anonymität der Großstadt untertauchen kann. Das ist klar, man wird immer erstmal als ortsfremd sofort bemerkt und angesprochen. Das war für mich auch so ein bisschen herausfordernd. Aber man gewöhnt sich natürlich daran.
Ich fand es auch, also dieses Moment des Gated-Seins, also die vielen Zäune, die Absperrung, die Poller, dass man nicht gegen irgendein Gebäude fahren kann, das ist wirklich sehr raumprägend. Also gerade in der Großstadt, gerade im Zentrum von Nairobi. Was mir noch aufgefallen ist als Differenz, ist die große Heterogenität im städtischen Raum. Also zum Beispiel, dass man viel mehr Tiere sieht und nicht nur kleine Hunde, sondern wirklich also viele Nutztiere auch, und dass das Zusammenleben zwischen Menschen, Tieren, Kindern, Erwachsenen, das 24 Stunden am Tag auf der Straße rumlaufen, dass das wirklich auch eine Lebendigkeit hat, ja, die man sich vielleicht für Berlin auch manchmal wünschen würde.
Ja, ich finde auch, dass man im öffentlichen Raum die Altersstruktur auch deutlich wahrnimmt, die anders ist. Also du hast es gerade angesprochen, ne? Kinder sind total selbstverständlich überall da und prägen den Alltag mit. Und ja, und bei den Tieren ja auch. Am Anfang habe ich bei jeder Ziege die Kamera gezückt, bis man das so ein bisschen sich daran gewöhnt hatte, dass das hier einfach dazugehört. Und auch die Gatedness, die du angesprochen hast, das fand ich interessant. In den Interviews in Nairobi haben uns die Leute oft gesagt, wenn sie über ihre Kindheit berichtet haben, dass da noch keine Mauern so viel waren. Da gab es noch nicht so diese Einzäunung der einzelnen Stadtteile. Und es wird immer so erzählt von einem freien Spiel über die ganze Nachbarschaft hinweg. Und teilweise dann eben auch bedauert, dass heute aufgrund der Sicherheitslage so viele Zäune, so viel eingemauert stattfindet.
Interessant. Nicht ganz dazu, aber auf den Punkt der Territorien könnten wir vielleicht später nochmal kommen. Nämlich eine Figur der Urbanisierung, und die auch paradigmatisch für die Moderne ist und im SFB untersucht wird, ist der sogenannte Bahnraum. Was verstehen wir aber eigentlich unter Bahnräumen und was ist so zentral für den Bahnraum in Nairobi, beziehungsweise warum ist der dort so präsent?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Strukturierung neben dieser Territorialbildung, die ja durch dieses Gated ausgedrückt wird. Also Bahnraum ist eine Trasse, eine Route, die gelegt wird, um schnelle Durchquerung, effiziente Durchquerung zu ermöglichen. Also ganz anders als der Ort ist der Bahnraum eben nicht ein räumliches Ensemble, an dem man verweilen soll, sondern dass gerade die Möglichkeit bietet, nicht zu verweilen, zu durchqueren, an ein Ziel zu kommen. Und wenn man über eine Stadt wie Nairobi spricht, dann ist zumindest ein Bahnraum heute unübersehbar geworden. Und das ist der Highway, der von chinesischen Firmen, natürlich in enger Kooperation mit der Regierung in Nairobi gebaut wurde. Und das ist tatsächlich insofern ein sehr markanter Bahnraum, als die Tore jeweils in chinesischer Symbolik gebaut werden. Also die sehen aus wie so Tore, die auch an Chinatowns stehen, also haben diese Art von Hausförmigkeit, die man sofort mit chinesischer Symbolik verbindet als Eingangsbereich. Gerade wenn man vom Flughafen kommt, sieht man sozusagen diese quasi Ausdruck chinesischer Kultur direkt am Beginn von Nairobi. Und das ist natürlich ein ziemlich starkes Spannungsverhältnis. Also, dass man einerseits lokale Kultur sozusagen praktisch körperlich erfährt. Und das ist überformt, geframed von dieser chinesischen Symbolik. Aber was auch und vielleicht sogar noch stärker in der Öffentlichkeit thematisiert wird, ist, dass die Benutzung dieses Highways sehr teuer ist. Das heißt, der wird sehr wenig genutzt, der ist sehr leer. Darunter sind die alten Straßen, die sind überfüllt, man steht im Stau, man kommt nicht vorwärts. Die Qualität des öffentlichen Raumes unten auf den alten Straßen ist schlechter geworden, dadurch, dass durch die Pfahlbauten, auf denen der Highway steht, eben noch weniger Möglichkeiten ist, dort Trassen zu haben. Fußgänger können schlechter laufen. Man hat ständig diese Sichtbarrieren. Und oben hat man diesen fast leeren Raum, der genutzt wird von einigen wenigen der kenianischen Oberschicht oder vielleicht oberen Mittelschicht. Und dann natürlich von den ganzen UNO und UNESCO Mitarbeitenden, die genau dann vom Flughafen in ihr schickes Quartier und wieder zurückfahren können. Also dieser Bahnraum ist wirklich stadtprägend und wurde jetzt noch ergänzt durch eine Bahntrasse, eben so mit chinesischem Geld gebaut, die durch den Nationalpark am Stadtrand von Nairobi läuft, so dass dieser wunderbare Nationalpark, der auch immer in Bildern dargestellt wurde, wo man so die Natur, die Löwen, die Zebras vor der Kulisse der Stadt hat, jetzt durch diese Betonschneise durchbrochen wird. Und dieser Kontrast zwischen Tier und Bahn ist an dieser Stelle besonders stark. Also wenn man über Nairobi spricht, muss man unbedingt auch über diese Bahnräume sprechen, diese ganz neuen Bahnräume.
Ja, und die alten Bahnräume, die du auch erwähnt hast, die vorhandenen Straßen, sind eben ne, zu den Hauptverkehrszeiten wahnsinnig verstopft. Also man sitzt ganz viel in Taxis in seinem Aufenthalt, steht ganz viel in Staus. Man kann es auch nicht immer gut planen und umgehen. Und das war auch was ja, mir so beim ersten Besuch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, ne? Weil der Alltag auf einmal so anders strukturiert ist. Man sitzt den ganzen Tag, dann sitzt man im Taxi, dann sitzt man beim Essen, dann sitzt man bei Interviewpartnern zu Hause und man kann nicht so viel, nachts soll man gar nicht allein herumlaufen als Ortsfremde aus Sicherheitsgründen. Und tagsüber war es mir oft zu heiß, um lange Strecken zu laufen. Und ich habe dann irgendwann, ab dem zweiten Aufenthalt habe ich dann geguckt, dass ich immer ein Hotel habe, wo es so ein Laufband gibt, obwohl ich das hier nie machen würde. Aber das hat mir dann in Nairobi geholfen, abends so eine halbe bis eine Stunde den Tag zu verarbeiten im Gehen, was sonst sich nicht integrieren ließ tagsüber.
Ja. Mir ist gerade aufgefallen, weil du gesagt hast, dass du in vielen Taxis Zeit verbracht hast. Also es quasi als nicht ortsansässiger ist irgendwie der Modus der Mobilität doch schon dann auch das Pkw oder also es kam gerade so irgendwie in deiner Aussage hervor, dass vor allem du dich auch immer auf Bahnen bewegt hast.
Ja, genau, auf Bahnen, wo man in den Bahnen steckt und nicht viel tun kann, außer aus dem Fenster zu gucken und zu beobachten, was natürlich auch immer interessant ist. Ja, also mir wurde das mehrfach empfohlen, schon immer also Taxis zu nehmen oder Uber letztendlich, die eben noch günstiger sind. Ich kenne auch Leute, die in Kenia forschen aus dem globalen Norden, die da die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem die Matatus, das sind so Kleinunternehmerbusse, die wirklich auch stark den Stadtraum prägen, die auch benutzen. Also man kann es schon tun. Meine Feldassistenz wollte es nicht so gerne mit mir zusammen. Sie hat gesagt, nee, lass mal lieber beim Uber bleiben.
Interessant.
Also gerade diese Busse sind auch in der Vergangenheit immer wieder Anschlagsziele gewesen. Ne?
Okay, verstehe. Ja. Weil wir auch schon kurz über das Territorium gesprochen haben, im Zusammenhang des Bahnraums. Das Territorium ist ja auch allgemein als eine der dominantesten Raumfiguren wahrzunehmen im Alltag und ist vor allem zentral auch damit verknüpft, dass es zur Herstellung politischer Räume verwendet wird, beziehungsweise ist damit assoziiert. Und welche Rolle haben denn Territorialräume bei euch gespielt, während ihr in Kenia wart, beziehungsweise bei euren Feldaufenthalten?
Ich finde ja die Herausbildung eines Territorialraums historisch besonders bemerkenswert und in gewisser Weise auch besonders schockierend. Und das ist die Bildung von Konzentrationslagern zur Deplatzierung von Kikuyus, also von einer ethnischen Gruppe in Kenia. Das muss man sich so vorstellen, dass es heute nicht diese Art von Denkkultur gibt, wie wir das in Deutschland pflegen, also dass man in Lager fahren kann, wo man Tafeln hat, wo man die ganzen Fakten sehen kann, sondern es ist eher so, dass die Menschen diese Lager noch beleben, dass darin andere Strukturen gewachsen sind, dass es auch keine Eingangstore gibt und dergleichen. Aber trotzdem kann man da hinfahren und für mich war das schon eine sehr ergreifende Erfahrung, dort mit den Menschen zu sprechen, die in ihrer Generationsfolge, in den Familien eben noch das Erinnern bewahren, dass die Vorfahren von den Briten, die in der Region um Nairobi herum die Teeplantagen ausgebaut haben, also dass diese Vorfahren von den Briten gewaltsam umgesetzt wurden, unter Zerstörung der dörflichen Gemeinschaften, unter Zerstörung der traditionellen Wohnformen und dort in Lager gesetzt wurden, wo sie dann auch kaum andere Möglichkeiten hatten, als wiederum auf den Teeplantagen zu arbeiten. Und das sind wirklich Behausungen, die die Menschen sich heute angeeignet haben, aber natürlich schon auch noch die prekäre Lage widerspiegeln, die durch diese Umsiedlung entstanden ist. Aber vor allem ist es so erschreckend, dass all das, was wichtig ist in einer kenianischen Familie, dort nur schwer reproduziert werden kann, weil wenn man heute noch in Kikuyu-Dörfer geht, die es im Land durchaus noch gibt, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass eine Hütte, ein Häuschen in der richtigen Relation zu dem anderen Häuschen steht. Es gibt eine klare Idee davon, wo die erste Frau in Relation zum Ehemann wohnt und wo die zweite Frau wohnt und wo der älteste Sohn wohnt und wo die Schwiegermutter wohnt, wenn man die in der dörflichen Gemeinschaft zum Beispiel nach der Verwitwung aufnimmt. Und diese relationale Anordnung ist wirklich der räumliche Ausdruck einer Familienstruktur, einer Gruppenstruktur, einer Gemeinschaft, bis hin in die Wegeführung. Man geht bestimmte Wege durchs Dorf, weil man dann in der richtigen Reihenfolge ehrerbietend grüßen kann. Man geht nicht einfach mal vorbei beim Cousin, sondern man geht erstmal bei der Mutter vorbei. Und diese Form der Alltagsorganisation, die ist einfach in dieser Umsiedlung und nach dieser Umsiedlung nicht mehr möglich gewesen. Es gibt kleine Relikte, sodass auch dort das sogenannte Simba existiert, also das kleine Häuschen für den noch unverheirateten Sohn. Aber es ist aus einem relationalen räumlichen Gefüge eine territoriale Lagerstruktur gemacht worden, mit dem Gefängnis direkt nebendran für die, die sich nicht fügen. Und da sieht man sehr deutlich, wie im 20. Jahrhundert die Territorialstruktur gewaltsam durchgesetzt wurde gegen andere räumliche Anordnungsformen. Und das prägt Kenia, das prägt die Region Nairobi eben auch heute noch.
Spannend, Martina. Du hast ja gerade auch ganz eindrücklich die Situation in diesem Lager beschrieben, beziehungsweise was für Konsequenzen das dann auch hat für die einzelnen Individuen, die sich dort vor Ort befinden. Da geht es auch um räumliche Aneignung und immer räumliche Aneignung ist der Ort natürlich elementar und ist auch natürlich auch eine elementare Raumfigur bei uns im SFB. Und Eva, da würde ich dich gerne fragen, da du ja explizit zum Homemaking forscht und Homemaking natürlich eine zentrale Rolle auch bei der Ortkonstitution ist, Würdest du uns und den Zuhörenden mal die Bedeutung des Ortes am Beispiel des Zuhauses in Kenia erläutern und womögliche Differenzen erwähnen?
Also jetzt auch nochmal von der Ortfigur vom Territorium kommt, fand ich total spannend, dass wir in den Zuhause-Konstitutionen eigentlich Territorium als Raumfigur nicht besonders viel finden. Sowohl in Nairobi als auch in den Berliner Interviews. Also es wurden ja an beiden Orten Kenianerinnen zu ihrem Homemaking befragt. Vielleicht war das auch eine deutsche Annahme, dass irgendwie im Homemaking Grenzziehungen zwischen hier ist mein Privat, da ist öffentlich, hier bin ich und mein Raum und da ist der Nachbar, mitunter der feindliche, dass das irgendwie eine größere Rolle spielt. Aber ich habe das nicht viel gefunden. Sondern, wie du eben gesagt hast, der Orteraum. Ne? Also das Zuhause wird konstituiert über die Familie, häufig auch über die Herkunft, wo man geboren ist, über dann so Praktiken wie gemeinsames Essen, Erinnerungen, Zugehörigkeitsgefühl, Atmosphären, häufig auch eine Sprache, also die ethnische Muttersprache, die man dann vor allem zu Hause spricht. In Nairobi ist natürlich noch die Besonderheit, dass nicht für jeden der Ort, den er bewohnt, in der Stadt das Home ist, sondern für manche eben auch der ländliche Herkunftsort das Home ist. Das ist so eine große Unterscheidung. Und ja, in den deutschen Interviews habe ich auch bisher, also da bin ich gerade am Sortieren, aber da habe ich auch wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Arten, Home zu konstituieren, gefunden. Und da gibt es so ein ganzes Spektrum von auch noch so dieser starken Bindung an so einen ländlichen Herkunftsort bis hin zu so einer Multiplizierung von Home, dass es dann zu diesem Ursprungsort weitere gebildet werden, unter anderem dort, wo man jetzt gerade wohnt, auch hier in Berlin. Und dann gibt es aber auch so eine Gruppe, wo sich das so komplett verflüchtigt und Home irgendwie nur noch so ein diffuses Gefühl ist, das sich so ab und zu einstellt. Das ist vielleicht nochmal da eine erwähnenswerte Besonderheit. Was noch ein Unterschied war, also ganz am Anfang, ne, haben wir einen langen Fragenkatalog uns überlegt und die Erhebung in Nairobi begonnen und viele Fragen haben gut funktioniert und aber natürlich bleiben auch ein bisschen die im Gedächtnis, die nicht so produktiv waren. Und eine war zum Beispiel, dass wir irgendwie danach gefragt haben, ob es sowas wie eine emotionale Bindung an Gegenstände im Haushalt gibt. Und so wie wichtig so Einrichtung und Ästhetik ist und so. Und also natürlich kaufen auch Kenianerinnen sich Möbel, die ihnen gefallen. Ja? Aber so dieses Bedürfnis, dass man irgendwie in der Art, wie man sich einrichtet, da irgendwie auch so seine Identität mit zum Ausdruck bringt, das haben wir in Nairobi überhaupt nicht gefunden und in Berlin auch wenig bis gar nicht. Tatsächlich, ein Fall in Berlin und einer in Nairobi fällt mir ein und das waren beides Leute, die als Designer tätig sind. Für die war das wichtig. Für alle anderen war diese Frage irgendwie unbedeutend. Und was ich auch spannend fand in Deutschland, also hier in Berlin in den Interviews, haben manche KenianerInnen gesagt, dass sie die Zuhause von Deutschen so ein bisschen als less warm empfinden bei Besuchen. Und dass es ihnen irgendwie wichtiger, es erscheint ihnen so zu sein, dass es wichtiger ist bei den Deutschen, dass alles aufgeräumt und repräsentativ ist und nicht so diese soziale Begegnung der Menschen im Fokus ist. Da sagt eine, I have a feeling Germany is based on perfectionism. A house must look like this. People must sit like this. Food must be eaten like this. Und dann muss ich dran denken, dass ich bei einem Besuch zu Hause bei jemand in Nairobi mir das tatsächlich so ging, dass ich irgendwie so am Buffet mir meinen Burger fertig zusammengebaut hatte und dann total unsicher war, was jetzt eine Sitzordnung ist, wo ich jetzt hingehöre als Gast. Und es stellte sich heraus, es gab einfach keine Sitzordnung.
Das finde ich interessant, weil es ist ja ganz sicher so, dass sich die kenianische Gesellschaft wie jede andere Gesellschaft auch Regeln gibt. Nur wo werden diese Regeln sozial relevant? Ja? Also welche Regeln werden durchgesetzt? Und also auffällig ist ja zum Beispiel, dass es ganz klare Begrüßungsregeln gibt. Ja? Also dass man als Statusniedriger, wenn man einen Professor an der Universität trifft, sagt Hi Prof und nicht einfach Hi James oder sowas. Ja? Und also es gibt ja ganz klare Regeln, aber die sind nicht Platzierungsregeln im Zuhause. Und diese Art von Vergleiche finde ich auch für unsere Studien wichtig. Also wo werden die Akzente gesetzt? Wo ist das, was man weitergeben will? Ja, also in den chinesischen Studien haben wir oft das Ergebnis, dass gerade im Essen die Regeln weitergegeben werden. Essen ist ganz zentral, auch als Erbe dieser Kultur. Ja. Und ich glaube, in Kenia werden andere Punkte akzentuiert. Also zum Beispiel auch eine bestimmte Art von Gesprächskultur und nicht eine Platzierungspraxis im Wohnzimmer. Mhm.
Hinsichtlich der Einrichtung kam mir gerade der Gedanke, wenn du ja gesagt hast, dass offensichtlich beziehungsweise deine Forschungsergebnisse bisher legen das dir nahe, dass die Möbelstücke offensichtlich nicht ganz so repräsentativ als Status genutzt werden wie vielleicht in westlichen oder in der deutschen Gesellschaft, dann kam mir ad hoc der Gedanke, was würde wohl Sinusmilieus nutzen, um die verschiedenen Milieus darzustellen, wenn es nicht das Wohnzimmer quasi ist. Also ne, die Sinusmilieus stellen ja immer das Zuhause dar und dann frage ich mich, okay, wie würde das wohl in der kenianischen Gesellschaft dann ausschauen, wenn offensichtlich die Möbel nicht dazu eignen, Differenzierungen zwischen den Milieus herzustellen? Kannst du da vielleicht irgendwie was sagen oder hast du ein Gefühl?
So ad hoc. Also natürlich wenn ich überlege, von allen Homes, die ich besucht habe in Nairobi, weil wir auch das Spektrum von unterer bis oberer Mittelschicht versucht haben abzubilden. Es gibt schon Wohnungen, da sind die Dinge einfach vor allem funktional. Ne? Und es gibt einfach wenig Schmuck und Inneneinrichtungen, weil das einfach Geld kostet, das dafür nicht zur Verfügung steht. Oder auch dann einfach Dinge benutzt werden, die weiter verschenkt wurden oder so. Und natürlich, ne, mit je mehr Status oder je mehr Ressourcen, desto mehr Wahl hat man. Und dann ist es vielleicht schon auch nicht ganz unwichtig, welche Couch ich mir jetzt ins Wohnzimmer stelle. Aber vielleicht ist das auch wirklich, vielleicht sind da auch die Grenzen, das von als Außenseiter beurteilen zu können. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch ganz viel zwischen den Zeilen Wissen oder räumliche Codes, die mir jetzt so nicht zugänglich sind.
Aber ich war auch in einigen Unibüros und da stellt man auch fest, dass das interessante Kombinationen aus ganz unterschiedlichen Möbelstücken sind, die jetzt kein einheitliches Narrativ aufbauen. Wie hat so ein Büro auszusehen, in dem ein Wissenschaftler sitzt? Ja? Ja. Ein Raum, der sehr klar kodiert war, war dieser Senior...
Senior Common Room.
Genau, genau, wo man, das ist so eine Professoren-Mensa vielleicht, ja. Also eigentlich ein super Essen, ja, kriegst du irgendwie tolle gebratene Fische und so. Aber da sitzen dann die schweren braunen Ledersofa und Sessel, wo die Herren vor allem, also ich habe sehr, sehr wenige Frauen gesehen, ja, wo die Herren dann speisen zu Mittag und sich, glaube ich, sehr klar ihres Status vergewissern durch diese Art von, ja, schwerer, in gewisser Weise auch, glaube ich, über britische Einflüsse kodierte Form von Einrichtung.
Tja, wollen wir zum Ende noch zum Raum auch die Zeit denken. Sowieso ein Begriffspaar, was nicht zu trennen ist voneinander, aber vor allem hinsichtlich der Zeitlichkeit. Was konntet ihr für strukturelle Unterschiede wahrnehmen? Wie hat sich euer Feldaufenthalt bzw. euer Forschungsalltag hinsichtlich der Raumzeitlichkeit differenziert?
Ja, da bin ich gespannt, wie es dir damit ging, Martina. Für mich war das wo ich sehr mit meinem Deutschsein konfrontiert war. Also zeitliche Absprachen funktionieren in Nairobi viel flexibler. Ich habe so ein bisschen immer versucht, meine Feldaufenthalte vorher minutiös zu planen, damit ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich schaffe da möglichst viele Interviews und Begegnungen und Erlebnisse innerhalb der kurzen Zeit, die man vor Ort war. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Modus ist eher so, wenn du da bist, dann kommst du vorbei und zwar persönlich in meinem Büro und dann passieren die Dinge. Dann machen wir die da zusammen aus. Und als ich dann das erste Mal in Nairobi war, habe ich verstanden, dass es vielleicht auch ein bisschen ein praktikablerer Umgang mit der Zeit ist, weil es eben auch passieren kann, dass man wir haben vorher über den Verkehr gesprochen und so. Und es kann dir auch wirklich passieren, dass du einfach mal zu einem Treffen eine Stunde zu spät kommst oder gar nicht ankommst aus irgendeinem Grund. Und vielleicht liegt da ein Grund. Und eine Interviewteilnehmerin hier in Berlin hat zu mir auch gesagt, dass es für sie viel einfacher ist, soziale Kontakte zu nicht nur Kenianerinnen, sondern Afrikanerinnen zu halten, weil sie sagt, we Africans are not obsessed with time. Und mit den Deutschen, wenn man sich mit deutschen Freunden verabreden will, dann muss man da immer so 2 Wochen im Voraus wissen, ob man dann in diesem Zeitraum für 2 Stunden Zeit hat. Und das ist irgendwie zu kompliziert. Unter Afrikanerinnen funktioniert das so, dass man irgendwie einen Tag festlegt und dann taucht die Person irgendwann auf. Oder man ist in der Gegend und schreibt, ich bin gerade bei dir in der Nachbarschaft, hast du Lust auf einen Besuch? Also sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, ja. Meine Beobachtung ist auch, dass die Menschen einfach nicht so viel alleine sind. Das heißt, ja, ne, ganz viel passiert in wechselnden Gruppenkonstellationen. Und das führt natürlich dazu auch, dass man eine gewisse Flexibilität bewahren muss. Also eine Person steckt im Stau, kommt zu spät, man muss jetzt irgendwie gucken, ob man jetzt mal wartet oder schon mal losgeht. Und so, es lässt sich nicht so durchorganisieren, wenn man multiple Konstellationen hat, aber immer eben in Gruppen ist. Und ich habe auch nie eine Ungeduld wahrgenommen, weil irgendeiner kam immer später, ne, aus vielen Gründen. Und damit kann die Gruppe auch entspannt umgehen. Oder also ich habe auch oft wahrgenommen, dass es dann nett ist, sich zu unterhalten und nochmal einen Tee zu trinken oder sowas, bevor man dann halt losgeht. Also Das fand ich auch, das war flexibler, dynamischer, großfigurativer. Und ja, also ich glaube, wenn man so ein bisschen genereller darüber nachdenkt, wie man so Zeit und Raum zusammendenkt, am Fall Kenia, am Fall Deutschland in dieser Relation, dann sieht man schon, dass die Raumkonstitution viel mit Bewegung zu tun hat, scheint mir. Also worüber wir vorhin geredet haben, ne? Dieser Weg durchs Dorf ist ja ein zeitlicher, den man zurücklegt und gleichzeitig das Bilden einer räumlichen Relation. Und die Bewegung durch die Stadt, die Straßen, der Stau, das Nicht-Weiterkommen und sowas, während die Zeit läuft, all das ist miteinander verbunden. Und wir haben ja sehr viel im SFB darüber nachgedacht, dass diese Bewegungsräume eben von der effizienten Durchquerung leben. Aber wenn ich dir zuhöre und wenn ich über Nairobi nachdenke, dann denke ich, wir sollten vielleicht auch mehr darüber nachdenken, was es heißt, im Stau zu stehen. Ne? Also dieses Moment, dass sozusagen die Bewegung nicht möglich ist, aber trotzdem die Zeit vergeht und man dann ein neues Gefüge auf diesen Bahnräumen schafft.
Quasi die Antithese zur Modernisierung.
Genau.
Die Entschleunigung, sie kommen mit den Bahnräumen.
Genau. Ja, das ist doch eine coole These. Die Entschleunigung kommt mit den Bahnräumen.
In dem man feststeckt.
Genau.
Solange man nicht die Deutsche Bahn zumindest. Ja, in diesem Sinne kommen wir auch schon zum amüsanten Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Präsenz und für das nette Gespräch.
Christopher, ja, vielen Dank, dass du das für uns organisiert hast.
Ja, danke dir.